Swedenborg sagt, alles im geschaffenen Weltall stellt hinsichtlich seines Nutzens einen Menschen im Bild dar. Die Alten nannten den Menschen eine kleine Welt, also ein Mikrokosmos, und zwar deshalb, weil ein Ebenbild der großen Welt, also dem Makrokosmos des Universums in seinem Gesamtumfang darstellt. Diese nämlich wissen aus dem, was sie um sich herum erblicken, dass alles im Universum betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Nutzwirkung ein Abbild des Menschen ist. Die Schöpfung fing, weil sie vom Göttlichen ausging, im Obersten oder Innersten an und stieg bis zum Letzten oder Äußersten herab und hatte dann erst Bestand. Das Letzte der Schöpfung ist die natürliche Welt und in dieser der Erdkörper mit allem, was auf ihm ist. Als dies vollendet war, ward der Mensch geschaffen und in ihm alles vereinigt, was zur göttlichen Ordnung gehört, vom Ersten bis zum Letzten. In sein Innerstes wurde aufgenommen, was im Ersten der Ordnung ist, und in sein Letztes, was im Letzten derselben ist. Das heißt also, in seinem Innersten ist der Geistfunke oder Geistfeuer oder diese Aufnahmegefäß der göttlichen Liebe und Weisheit, wie Swedenborg sagt, angelegt und in sein Letztes, was im Letzten derselben ist, nämlich der ganze äußere Mensch mit seinem Denken und Wollen und so weiter, sodass der Mensch die göttliche Ordnung in einem Bild ist. Und dieses ist eben das, was ich vorhin schon andeutete, und wir auch ja wissen, dass wir also aus unglaublich viel Zellen und Nerven und dergleichen bestehen, die alle so gesteuert werden und nun zu einer einzigen Ordnung zusammengerufen ist, sodass man sagen kann, sie ist also völlig vollkommen. Wir wollen jetzt nicht einen kranken Menschen nehmen, warum das nun so geworden ist, ist jetzt auch nicht das Thema, sondern wie der Mensch, sagen wir mal, in seiner normalen Ordnung ist. Da ist er eigentlich vollkommen. Er kann das wunderbar, seinen Körper gebrauchen, er kann viele Dinge benutzen, er kann denken, wollen, er kann viele Künste und dergleichen mehr. Also er steuert diesen Körper ganz hervorragend und diese Einheit, ja, die liegt also in uns drin. Und nun haben wir aber eine Vielheit in unserem Körper, die letztlich eine Einheit ist. Und man kann nicht sagen, wenn nun ein Hirt und eine Herde ist, und das ist sozusagen diese Vielheit, die alle wieder zu einem Klumpen zusammengeführt werden und alles ganz gleich. Die Vielheit des Körpers ist auch gleichzeitig eine Einheit. Die Einheit in dieser Funktion. Und nun haben wir es ja hier bei Swedenborg sehr schön dargestellt, was ja die Alten eigentlich auch schon mal wussten, dass die ganze Schöpfung letztlich einen Menschen darstellt, den Homo Maximus. Dieser Homo Maximus, also der große Mensch, der ist also vor Gott wie ein Mensch. Und Swedenborg sagt auch, alles ist wie ein Mensch. Wenn er eine Gesellschaft anschaut, und im Jenseits sind die Menschen in Gesellschaften, die Gleichgesinnten in der gleichen Liebe, in der gleichen Art. Wir sind jetzt auch eine Gesellschaft der neuen Kirche oder des Swedenborg, die jetzt in einer gleichen Art und Weise zusammenkommen und auch zusammenwirken würden, wenn wir länger zusammen sind, sind von ihm aus betrachtet wie ein Mensch. Also die Gesellschaft schon ist wie ein Mensch. Und die ganzen Gesellschaften, die vielen, die es gibt, sind immer wie Menschen. Aber diese Menschen alle zusammengenommen sind in seinen Augen wieder wie ein Mensch. Und sind eine Einheit, obwohl das aus unzähligen Verschiedenheiten zusammengesetzt ist. Und im Geistigen ist es natürlich genauso, dass diese, also in der jenseitigen Welt, will ich jetzt mal sagen, aber die jenseitige Welt, das wissen wir ja, ist ja nicht eine jenseitige Welt, sondern eine auch diesseitige, weil es gar keine, sagen wir mal, gar keine Trennung gibt. Wir sind ja gleichzeitig Bewohner zweier Welten, sagt Swedenborg. In dieser Welt, der natürlichen Welt, dem Körper nach, aber unseren Seele-Geist oder vor allen Dingen unserem inneren Geist-Funken her, sind wir Bewohner gleichzeitig der jenseitigen und der himmlischen Welt. Und da ist gar kein Unterschied zwischen jenseits und hier. Nur darin, dass uns das Bewusstsein abgedunkelt wird, dass wir diese jenseitige Welt in dieser Welt nicht äußerlich, sagen wir mal, sinnmäßig sehen können, weil es auch gar nicht gut wäre, weil wir dann wahrscheinlich gar nicht auf dieser Erde leben könnten. Wir müssen aus bestimmten Gründen hier erstmal leben. Aber wir sind also Bewohner diesseits und jenseitigen Welt. Und da sind wir auch alle in einer Gesellschaft. Und die Gesellschaft der jenseitigen Welt, der Himmel, meinetwegen jetzt der Gesellschaft, die also der neuen Kirche entspricht, nehmen Sie es einfach so an, hat dann ihre Ableger genau hier auf dieser Erde, in dieser Gesellschaft, die hier ist. Aber es muss jetzt nicht eine Gesellschaft sein wie hier, sondern da gehört jeder Einzelne dazu, der irgendwo auf der Welt innerlich in dieser Schwingungsebene lebt und das sozusagen aufnimmt und auch dieselben Wünsche hat. Die sind also wie in solch einer Einheit. Und die erscheinen dann natürlich auch dem Herrn wieder wie ein Mensch. Und so hat er also im Grunde genommen in seiner Herde, und das ist das Bild ja auch ein bisschen, die Schafe sind ja auch ganz verschiedene Schafe, ganz unterschiedliche Charaktere und so weiter, die also auf der Weide sind und die er ruft und denen er vorangeht und sie in den heimischen Schafstall führt. Und so sind also viele Schafe in dieser Schöpfung, so viele Menschen, die auf allen möglichen Planeten leben. Denn Swedenborg gerade hat ja dargestellt, was ja nun ein bisschen schwierig heute da zu erklären ist, dass alle Planeten oder die meisten jedenfalls bewohnt sind und letztlich Menschen tragen, was auch im Lorbeerwerk immer wieder bestätigt wurde. Und diese vielen, unendlich vielen Seelen, die auf all diesen Planeten sind, und die Planeten sind ja viel mehr, als wir hier sehen können, bilden wiederum zusammengenommen wie ein Mensch. Und das ist sozusagen der große Schöpfungsmensch, in dem also alle diese Wesen sind. Und so gibt es im Schöpfungsmenschen die Lunge, der Magen und die Arme und die Nerven und der Darm und Nase und Mund und Herz vor allen Dingen und so weiter. Genauso. Und in diesem Herz des großen Schöpfungsmenschen sind ganz bestimmte Planeten und Ordnungen, ja, der Schöpfung zusammengefasst, die also solch eine Funktion haben, also das heißt die Menschen, die darauf leben, die sozusagen diesen geistigen Menschen hier, ja, Impulse geben, weil das Herz ist ja etwas, was dem Menschen nicht das Leben gibt, das Leben gibt ja der Herr, aber das Leben weiterträgt. Das Leben fließt in das Herz ein und das Herz vermittelt es zum Körper und dieser Körper ist dann sozusagen aktiviert durch die Herzimpulse. Und so ist also dann auch ganze Bezirke des großen Schöpfungsmenschen, die also die Aufgabe haben, die großen Impulse aus dem göttlichen Leben nun in diesen natürlichen Schöpfungsmenschen hinaus hineinzubringen und ihn am Leben zu haben. Wir sehen also, dass diese Vielzahl von uns Menschen auf dem Planeten weitergetragen, dann letztlich in dem großen Schöpfungsmenschen zu einer Einheit zusammengefasst sind. Und diese Einheit dann vor ihm eben auch wie ein Mensch dasteht. Also er hat also wirklich in seiner Schöpfung, er will ja einen Menschen sich zum Ebenbild schaffen, wie ein Mensch auch dort stehen. Er sieht die so, aber alle wieder sind unterteilt in solche Gemeinschaften, die einem Menschen entsprechen, also die auch die Funktionen und die Aufgaben eines Menschen haben. Dann wollte ich ganz gerne das sozusagen noch mit Swedenborg ein bisschen untermauern. Aus Himmel und Hölle, 328. Die Kirche des Herrn ist über den ganzen Erdkreis verbreitet, folglich universell. Zu ihr gehören alle, die je nach ihrer Religion im Guten der Nächstenliebe gelebt haben. Die Kirche aber, in der das Wort und dadurch der Herr bekannt ist, verhält sich zu diesen außerhalb von ihr wie das Herz und die Lunge im Menschen. aus denen alle Eingeweide und Glieder des Körpers je nach ihren Formen, Positionen und Verbindungen in vielfältiger Weise ihr Leben beziehen. Das bezieht sich natürlich dann einmal in jede Gemeinschaft hinein, die ja irgendein Herz braucht, aber letztlich auch für die Gesamtheit der irdischen Menschheit, die wie ein Mensch auch vor ihm ist und auch dort Herz und Lunge haben muss, also die Völker, die zum Beispiel solches darstellen, und natürlich dann auch wieder die großen Gruppen der verschiedensten Planeten und der Systeme, der Galaxien und dergleichen. Der Lorbeer ist ja noch viel größer dargestellt. Die Hülsengloben und die unendlich vielen Hülsengloben, die es gibt, die alle zusammen diesen großen Schöpfungsmenschen darstellen. Und alle brauchen ja letztlich ein Herz und sind also dadurch verbunden. Die müssen ja die Impulse bekommen für jeden einzelnen Planeten, für jede einzelne Gesellschaft. Und so sehen wir, wie sein Leben vielfältig wie in solche Kanäle hineingeht, in die verschiedensten Gemeinschaften. Und diese führt über das Herz, über die Lunge, natürlich auch alle anderen Organe, das ist ja ganz klar. Und das ist sozusagen sein großes Bild, das er als Mensch hat. Jetzt habe ich etwas, was aus der geistigen Sonne genommen ist und was das eigentlich in wunderbarer Weise darstellt. Im ersten Band, im achten Kapitel. Und da spricht der Herr, das spricht nicht der Herr, sondern der Führungsgeist. Es wird also uns durch einen Führungsgeist eingeführt in die jenseitige geistige Welt, die geistige Sonne. Aber der Führungsgeist spricht nur, was der Herr wollte. Wenn ihr hinauf in meine unendliche Sphäre treten könntet, so würdet ihr das ganze unendliche Reich der Himmel nur als einen Geistmenschen erblicken. So ihr aber dann in seine Sphäre eintreten möchtet, da würde sich dieser einige Mensch bald auflösen in zahllose Geisterwelten, welche da aussehen würden wie zahllos einzelne Sterne, ausgestreut durch die ganze Unendlichkeit. Möchtet ihr euch einen solchen Stern nahen, also erstmal löst sich in lauter Sterne auf, wahrscheinlich. Und wenn man solch einem Stern jetzt nahen könnte, so würde er gar bald aussehen wieder wie ein einzelner vollkommener Mensch. Wenn ihr aber dann wieder in die Sphäre dieses Menschen treten möchtet, also die man jetzt dann gesehen hat, so würdet ihr an seiner Stelle also bald wieder einen neuen, von unzähligen Sternen überfüllten Himmel nach allen Seiten erschauen. Und so ihr euch wieder einem solchen Stern nähern würdet, so würde er zwar aussehen in der mittleren Entfernung wie ein Mensch, würdet ihr aber auch diesen Menschen mehr und mehr nahen, so möchtet ihr beinahe also ausrufen wie einst der Seefahrer Kolumbus, als er sich dem Festland Amerika nahte. Denn da werdet ihr ebenfalls eine große himmlische Pracht und Wunderwelt zu schauen anfangen. So ihr euch aber vollends auf diese Welt begeben möchtet, da würde es euch gewaltig zu wundern anfangen, dieselbe von zahllosen Geisterheeren bewohnt zu finden. Und möchtet ihr euch dann in der Sphäre eines oder des anderen dort wohnenden Geistes begeben, so würdet ihr wieder eine neue Herrlichkeit entdecken. Und zugleich aber könntet ihr auch mit freilich wohl mehr geläutertem Blick die erste Grundwelt als den eigentlichen Wohnplatz dieser Geister erschauen. Das ist also eine doch sehr weitreichende Schau, dass alles sich immer wieder auflöst in neue große Bilder wie Sterne und letztlich die Sterne wieder wie Menschen und die Menschen dann wieder die Sterne in sich haben. Wir können es auch anders sagen, Sterne sind ja eigentlich Wahrheiten, die also nun da sind und wie in einem Mensch ganz viele solcher Wahrheiten sind. Aber wir wollen jetzt mal auch die geläuterten Menschen nehmen und dann diese Wahrheiten letztlich wieder wie einzelne Menschen erscheinen. Und dann letztlich die wieder diese Wahrheit nach. Das heißt, es ist eine Vielfalt dessen, was man sich kaum vorstellen kann. Und alle diese Vielfalt wird gesteuert durch diesen einen Gott, der letztlich seine geistigen Liebesstrahlen, die er ja aussendet in die ganze Unendlichkeit, in jedes einzelne Herz eines Menschen, sprich in seine Geisterwelten, die er in sich hat, und in seinen, ja, in seinen Lebensräume hinaus strahlen lässt. Sodass das also eine unglaubliche Vielzahl ist, die alle einer Einheit letztlich unterliegen. Denn sie sind alle sozusagen auch in ihm. Also das Geheimnis, dass man ihm nahe kommt und letztlich bei ihm ist, ist ja nur so scheinbar, als wenn man ihm ganz nahe tritt. Sondern dieser innere Geist wird immer lebendiger, lebendiger, lebendiger und wird dann immer mehr sozusagen zu seiner Gestalt. Das ist ja das Wunderbare. Und jeder einzelne Mensch hat diesen göttlichen Geist und diese göttliche Gestalt in sich. Und es ist so wunderbar auch im Robert Blum oder jetzt hier in der geistigen Sonne auch dargestellt, wo er der Herr, mit den Einzelnen spricht. Und dann sagt er, verwundert sich der eine, ja, eigentlich ein katholischer Geistlicher, ein Abt aus einem Kloster. Also das verstehe ich nicht. Du kümmerst dich ja um mich, als wenn ich der einzige Mensch wäre, den es in der ganzen Schöpfung gibt. Und ich meine, da sind so viele andere, da müsstest du ja letztlich auch da sein. Und da gibt er ja, das ist das schöne Beispiel, sagte ja, dann geh doch mal ganz da hinten an den Horizont, ganz weit weg, und dann kannst du ja mal berichten, was du da erlebst. Und dann geht er also ganz weit weg und da trifft er wieder den Herrn an und spricht mit ihm, ja, sag mal, du bist ja hier bei mir, wo sind die anderen nicht? Ja, dann geh wieder zurück und frag, ob ich eine Sekunde nur weg gewesen wäre von ihnen. Gar nicht. Wir kommunizieren nämlich gar nicht irgendwie nach außen, weiß ich wohin, sondern immer nur mit diesem Geistfunken in uns. Das heißt, dieses Göttliche, das ist ja auch sehr schön in dem Gesicht des Ohrlim dargestellt in der Haushaltung, wo letztlich dieser göttliche Geist einen Menschen darstellt, einen Jesus-Menschen. Jetzt, damals noch nicht bei Ohrlim, da war er noch nicht Mensch geworden, aber jetzt einen Menschen darstellt, nämlich ihn. Und alles Gespräche, die wir führen, spüren wir mit ihm und letztlich mit diesem Geistfunken in uns. Aber gleichzeitig echt mit diesem einen Gott, weil es ja dieser eine Gott ist. Er hat dann diesen Abt, also ich muss das korrigieren, der wurde mal Prior genannt dort, ja, dann gesagt, diese Sonne, wenn du die siehst, dort oben, ja, diese Sonne, wenn du dir dich nähern würdest, dann würdest du diese Sonne gar nicht ertragen können und sie würde dich verbrennen. Du kannst auch gar nicht reinschauen. Aber diese Sonne hat einen Strahl in dir und da wirst du nie verbrannt, sondern sie ist genau dir angepasst, sodass du mit ihr kommunizieren kannst. Und die Sonne dort und der Strahl, der hier reingeht in dein Herz, sind beides das Gleiche. Es ist nicht irgendwas anderes, sondern es ist der Strahl aus dieser geistigen großen Sonne, in dem der Herr ist.